Antonia.
Na, wie
schön, deine Stimme zu hören.
Always a pleasure.
Always a pleasure. An diesem grauen, grauen, grauen Februartag. Aber was soll man machen? Es geht voran. Ja. Und wir haben morgen das erste Mal, halte dich fest, das erste Mal im laufenden Jahr haben wir morgen Plusgrade vorausgesagt. Das heißt, es wird auch Zeit. Mir reicht es langsam. Ich bin ja ein Winterkind. Ne? Alles in Ordnung. Alles in Dortmund, wie man sagt. Aber ich finde, jetzt ist auch gut. So.
Ja, warte mal. Ihr hattet also kein Mal Plusgrade seit dem neuen Jahr.
Vielleicht mal aus Versehen, zwischendurch ganz kurz. Ich glaube, ja. Ich glaube, es gab mal ganz kurz. Wir hatten Anfang des Jahres Schnee. Und ich erinnere mich, dass es dann mal eine Zeit lang war, dass der Taute, eine schöne Vergangenheitsform, die man sehr selten benutzt, also der Taute. Und dann taute er aber nur so kurz, dass dieser Schnee eigentlich bis heute hier so an den Straßenrändern liegt.
Ach.
Und dann kam auch neuer Schnee dazu und so, also nicht die Massen, also es gab insgesamt wenig Niederschläge, das muss man auch mal ganz klar sagen. Es war irgendwie trocken, aber grau den ganzen Januar über. Aber genau, dann ging es eigentlich weiter und jetzt die letzten zwei Wochen gefühlt immer unter Null. Und das ist irgendwie, krass. Hier sind auch so ganz komische Sachen, die ich auch echt, ich kann mir nicht erinnern, dass so Eisschichten auf den Bürgersteigen sind, die einfach nicht weggehen. Ich war neulich in Berlin, ich war abends Freunde besuchen und ich bin von der U-Bahn bis zu deren Haus, ich musste auf der Straße gehen, weil so eine dicke Eisschicht, ich glaube, es liegt auch daran, dass es immer mal antaut, dann wieder Schnee drauf. Also ganz interessant. Ich will mich nicht beschweren, es ist Winter, aber es ist auf jeden Fall interessant, weil es jetzt so durchgehend so ist und irgendwie reicht es langsam. Ja.
Krass, dass ihr das, bei uns ist es nicht so kalt.
Nee, das ist aber auch, ich habe neulich Wetter geguckt, als alter Naturliebhaber guckt man ja auch gerne mal auf das Wetter, weil ich ja auch demnächst wieder an den Amphibienzaun darf und dort die und das ist schon, letztes Jahr ging es am 20. Januar los, ne? Also sobald es etwas wärmer wird, kommen die ersten Lurche aus ihren Löchern gekrochen und deswegen muss man das im Blick behalten. Deswegen ist eigentlich gut, dass es jetzt so permanent kalt ist, weil was nicht gut ist, ist dieses mal plus 12, dann wieder 0, weil das ist für die Amphibien Stress.
Ja.
Deshalb ist es.
Ja, wir sind auch schon hier mit den Kröten dran. Meine Mutter will schon wieder die Zäunchen jetzt machen.
Ja, klar. So. Das geht voll los. Freue ich mich aber auch schon drauf, weil das ist so ein schönes, ich finde das immer wieder so ein schönes Gefühl mit den Amphibien. Die singen zwar nicht so schön wie die Vöglein, aber sie haben dennoch inzwischen auch so einen Stellenwert in meinem Leben, der so eine Konstante bringt, wo man dann da steht mit so einem Frosch und sich denkt, wie hast du, kleiner, feiner, es überhaupt verdient, auf diesem Planeten zu leben. Und
absolut.
Was für ein Wunder das ist, dass der sich so im Herbst eingräbt und im Frühjahr ausgräbt und denkt, so, jetzt hier das los, wo ist mein Wasser?
Jetzt der Wasser! Ich kann auch nur jeden nochmal vielleicht empfehlen, zu gucken, was in der Nähe gibt für mögliche Grüppchen, die sich dafür einsetzen und da mithelfen. Weil die brauchen immer, meistens, soweit ich weiß, brauchen sie Helfer, die Zäunchen aufstellen oder Gräben oder die Tiere aufsammeln.
Genau.
Also kann ich nur empfehlen.
Genau, und wir brauchen das auch, aber ich will keine Werbung hier machen jetzt, weil das ist... Das Ding ist, was man da braucht, sind verlässliche Leute, die wirklich zum Beispiel sagen, ich kann jeden Dienstag morgens um 7 die Eimer leeren und an den Teich bringen. Ne? Und das ist das ist das Schwierige. Also das eben, man findet immer mal Leute, die immer mal helfen, aber so Leute, die wirklich sagen, ich übernehme jetzt mal Mittwoch, Donnerstag und zwar von jetzt bis Mitte April, das ist eben das Schwierige, wo es oft aufhört. Aber es gibt diese Leute und deswegen, ich schließe mich an, erkundigt euch bei euch in der Nähe, in den Naturschutzverbänden und so weiter. Mehr als Hilfe anbieten kann man ja nicht. Und wenn die sagen, brauchen wir nicht, ist ja auch gut. Aber es ist eben dann doch so, weil viele...
Eine Konstante sollte es sein.
Das ist eben der Punkt. Viele denken, sitzen dann da in ihrer Wohnung und denken, ach, ich will auch mal was für die Umwelt tun. Und wenn es dann aber darum geht, da so eine Aufgabe zu übernehmen, die wirklich auch gewissenhaft und jede Woche oder jeden Tag übernommen werden muss, da braucht man dann schon wirklich die Leute, die, also das muss man sich bewusst machen, will ich einfach nur kurz sagen. Ne?
Ja, so. Ja, aber, ja. Aber das sollte man ja im Allgemeinen sowieso tun, dass wenn man, wenn es darum geht, gerade mit Tieren oder auch Menschen, die vielleicht hilfsbedürftig sind, dass man da verbindlich ist und klar sagt, dann kann ich, da kann ich nicht und so. Das ist ja, ist ja eigentlich klar.
Genau.
Ja, freue ich mich, dass es bald ein bisschen wärmer bei euch wird und vielleicht gemütlicher. Aber du hast ja gesagt, ihr hattet Schnee und so, das ist ja auch schön. Ich meine, das haben wir hier in Köln ja nicht. Bei uns ist es immer einen Tag oder einen halben Tag Schnee und dann wird es wieder Matsche.
Ja.
Ist irgendwie auch nicht so geil. Und wir hatten jetzt auch richtiges Scheißwetter, aber heute ist ein wenig blauer Himmel. Aber wir wollen ja auch über die positiven Dinge reden.
Das tun wir sowieso noch. Das tue ich, wenn ich auf unseren Vogel heute mal luschere, was das für eine Art ist. Also dann wird es ja auch bestimmt gleich sommerlich in unserer Folge. Aber man kann ja ruhig auch mal darüber abkotzen, dass es einem langsam reicht.
Ja, ja, genau. Wir sind aber auch in der Zeit. Januar, Februar, dann ist auch irgendwann mal gut. Das Schöne am Winter ist ja, dass man zum Beispiel hier in Köln die, ich fange mal mit dem Morgenreport an sozusagen, dass man die Vögelchen so gut beobachten kann. Ja. Das ist tatsächlich ohne die Blätter an den Bäumen wunderbar möglich. Ja. Und ich habe jetzt hier gerade Januar, Februar sind immer so die Monate, wo ich die Halsbandsittiche und die Alexandersittiche viel höre und viel sehe. Und da freue ich mich immer. Das ist irgendwie so ein, wie der Vogel, wie der Flamingo, den wir heute behandeln, ist das irgendwie ein Vogel für mich. Wisst ihr ja auch, dass es keine heimischen Singvögel sind oder so, sondern Vögel, die wahrscheinlich entflohen sind, also nicht aus dieser Region kommen. Aber trotzdem geben sie eben so einen bunten, schönen, leuchtenden Fleck und fliegen über dich hinüber hier in Köln und sausen so durch die Straßen. Und das ist irgendwie... Ja, ich liebe das. Und dann hört man auch dieses Schreien. Also man kann ja wirklich sagen, die schreien so ein bisschen.
Ja,
und das ist irgendwie...
Und es ist zu so einer Zeit, wo ja, wie du schon sagst, zwar sitzen die anderen, Buchfink und Co., die sind ja auch alle in den Startlöchern, auf jeden Fall. Aber die sind, ich würde sagen, die Halsbandsittiche, die Alexandersittiche bei euch, nehmen denen ja jetzt nicht den Platz weg, weil die ja so ein bisschen früher dran sind, das haben wir ja auch schon öfter besprochen, und irgendwie in diese Januar-Februar-Suppe da draußen so ein bisschen Farbe reinbringen. Das finde ich auch ganz toll. Und ich habe neulich noch einen Artikel irgendwo gelesen über die Düsseldorfer Sittiche. Das ist, glaube ich, sehr ähnlich wie in Köln, aber wollte ich nur noch mal sagen, dass auch da viele Sittiche sind. Und ich weiß, wir zwei waren mal zu einer Lesung in Düsseldorf und da sind wir aus dem Auto gestiegen und das Erste, was ich gehört habe, waren diese Sittich-Geräusche. Und da habe ich so gefreut. Und in diesem Artikel ging es darum, dass die auf der Kö, dass die da pennen, dass die da ihre Schlafbäume haben. Und weil die Kö ja so langgezogen ist, glaube ich, ne? Und da sind, glaube ich, auch Platanen in der Mitte oder so.
Genau, und auf beiden Seiten.
Genau, und so ein Graben oder so ein Bach oder, weiß ich nicht, genau.
Genau,
und dass die dann deswegen da so reinsausen können in diese Schneise.
Ja, das ist so geil. Da war ich tatsächlich einmal und habe das gesehen mit meinem, war ich unterwegs und bin da rumgelaufen und auf einmal kam eine Riesengruppe über uns hinweg geflogen. Es ist wirklich, also wenn man das mal erlebt, man hört die ja auch durch diese Luft, die schwingen sozusagen und dieses, und das ist wirklich, und in Köln natürlich auch, aber das ist wirklich so.
Genau, ich habe.
Und tatsächlich ist das, auch ein Ort, wenn ihr in Düsseldorf lebt oder in der Nähe seid, da kann man hingehen und zum Abend hin und da wird man auf jeden Fall mit Garantie die Vögel sehen.
Genau, das fand ich nochmal so als Besonderheit in Düsseldorf so schön, was war so schön beschrieben in diesem Artikel, dass das eben durch die Architektur der Kö einfach nochmal so, dass das den Vögeln in ihrer Anmutigkeit so irgendwie, dass das da so reinspielt, das fand ich irgendwie cool, also...
Ja,
genau.
Total.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich, vielleicht ist ja bei unserer nächsten Folge dann auch der Winter weg, deswegen gebe ich nochmal kurz einen Winterreport. Ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal gemacht habe. Wir hatten hier dieses Jahr sehr, sehr viele Singschwäne. Habe ich darüber letztes Mal geredet?
Nee.
Ah ja.
Also du hast gesagt, dass also du hast sie erwähnt, aber hast jetzt nicht explizit, glaube ich, darüber
Ja,
geredet.
also sehr, sehr viele. Also wir haben hier bis zu 600 Singschwäne gezählt, die hier überwintert
Wow.
haben. Ich muss sagen, die sind inzwischen auch weitergezogen. Ich weiß nicht genau wohin. Also die große Masse ist weg. Das liegt aber daran, die haben bis vor 2 Wochen haben die hier auf einem See ein Wasserloch freigehalten. Und zwar haben die richtig in Schichten gearbeitet. Also es sind immer welche da geblieben und haben gepaddelt. Und die anderen sind auf die Äcker und Wiesen und haben gefressen. Wirklich. Es ist wirklich ein großes Wunder, dass nach 4 Wochen strengem Frost, ich meine, wir sind Schlittschuh gelaufen hier, ne? Das ist wirklich toll. Also wir haben einen Winter, was das angeht, ich will mich nicht beschweren. Im Spreewald auf den ganzen Fließen und so und auch hier auf den Seen. Wir haben Eishockey gespielt, also ist wirklich cool, muss ich sagen, das war toll. Aber die haben es geschafft, dass auf einem großen Schlafgewässer in der Mitte so ein eisfreies Loch geblieben ist. Das war, glaube ich, viel Arbeit. Und weil die darauf ja schlafen, die brauchen ja diese Sicherheit, dass die eben geschützt sind vor Füchsen, vor Wölfen und so weiter. Und jetzt ist es aber, mussten sie aufgeben. Das Loch ist zu und die sind weg. Also ich hoffe nur, dass sie irgendwo sitzen, wo sie eisfreie Flächen gefunden haben. Ich glaube aber, die gibt es und der Singschwan ist auch durchaus im Westen, also in Niedersachsen und so weiter. Da hat er auch Überwinterungsgebiete und ich denke mal, die haben was Gutes, Besseres gefunden. Aber das war sehr schön. Das sind für mich sehr, sehr schöne, anmutige Vögel, Schwäne, die ja irgendwie so ein bisschen graziler wirken als der Höckerschwan, finde ich, so ein bisschen filigraner. Die haben so einen spitzen Schnabel und dieser Gesang, haben wir ja auch schon mal drüber geredet, aber das ist ein sehr, sehr, das passt so gut zu dieser klirrenden Kälte.
Ja, total, total. Sind auch echt tolle
Ja,
Tiere.
und dieses Gelb am Schnabel, ich muss auch noch mal sagen, ich muss jetzt noch mal sagen,
Das musst du,
also
sag's jetzt.
jetzt mal im Ernst, dieses Gelb im Schnabel, das ist ein Gelb, das kriegt auch wirklich nur die Natur hin. Es ist so ein wunderschönes Zitronengelb, wirklich in diesem Kontrast zu dem Weiß. Also es ist wirklich wie so eine Eiscreme. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen
Ja.
soll. Genau, das hat mich
Das muss
sehr,
ich mir noch mal
das hat
angucken
mich noch
gleich.
mal sehr, sehr, sehr gefreut. Und die Gänse genauso. Da sind aber noch welche hier. Wir hatten ja in Höchstzeiten hatten wir hier um die 50 1000 Saat- und Blässgänse, die hier überwintern. Und das sind alles Vögel, die in Lappland und in Sibirien brüten und die einen sehr weiten Weg bis zu uns machen. So wie unsere Schwalben und unsere Störche und so weiter diesen Weg weiter Richtung Süden machen auf den afrikanischen Kontinent. Und das finde ich immer so bewegend und das ist vielen nicht bewusst. Deswegen sage ich das nochmal, dass der Vogelzug nicht nur bedeutet, hier unsere Vögelchen fliegen in den Süden, sondern dass auch ganz andere Arten aus dem Norden zu uns kommen und wir deswegen auch im Winter hier eine Verantwortung haben für diese Arten und für den Erhalt dieser Arten. Also es geht nicht nur darum, dass die sicher irgendwo brüten können, sondern dass diese Arten auch sicher irgendwo überwintern können. Und das ist wichtig, dass wir hier diese Gebiete, wo sie Jahr für Jahr hinkommen, wo sie fressen, aber wo sie auch schlafen im Fall der Gänse und Schwäne, dass das Schutzgebiete sind, wo die in Ruhe gelassen werden. So.
Ja, genau. Ja, absolut. Und dass man sie auch gerade in der Zeit, wo sie sich wirklich auffressen und so konzentrieren
Ja,
müssen, um die Energie hochzuhalten, dass man sie eben nicht
und
stört
das
da,
ist
ne?
alles kein Spaß. Auch die Vögel bei uns am Futterhaus, da muss man auch ganz klar sagen. Wir sagen, oh, wie süß, hier der Kleiber und so. Ja, aber es ist eigentlich alles gar nicht so süß. Also das ist, die haben wirklich, die entscheiden sich ja täglich oder diese Arten müssen sich auf eine Art entscheiden. Oder die Evolution hat für viele Arten auch schon entschieden, dass sie hier bleiben. Und dann ist natürlich auf einmal minus 20 Grad eine andere Nummer als 5 Grad im Januar, ne? Für alle.
Ja, und da kann man ja auch noch mal kurz in die Runde werfen, sozusagen, wie wichtig es ist. Also wenn ihr füttert, dann füttert bitte durchgängig
Ja.
und stellt immer Wasser raus und am besten jeden Tag wieder neu
Genau.
enteisen. Und das ist wirklich wichtig, weil ich beobachte das hier bei uns im Garten. Ich mache das jeden Morgen. Und meine Mutter, die ja, Gott helfe, die ja wirklich eine Vogelliebhaberin ist, die wusste das zum Beispiel. Die meinte, ach, die kriegen doch ihr Wasser irgendwo anders her. So, also bitte, ich merke das, wenn ich hier das Wasser erneuere oder auffülle, wie viele Vögel kommen
Ja.
direkt. Also fast schneller als zum Futter.
Ja.
um zu trinken. Ja.
Und
deswegen.
Das ist auch in den Städten natürlich auch nochmal, wenn es auch länger nicht regnet und so. Das ist noch. Also ich mache das ja auch, aber wir haben ja hier im Ort, also wenige Meter Luftlinie von mir entfernt, ist ja so ein kleiner Fluss, so ein Bach, wo auch der Eisvogel im Winter ist und so weiter. Und dieser Bach hat jetzt, selbst bei den tiefen Temperaturen, war der nicht zugefroren, weil es ein Fließgewässer ist. Und da sind die ganzen Vögel und trinken und baden und so. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich mache das nicht. Ich mache das, aber ich mache das ein bisschen weniger, weil ich weiß, da ist Wasser. Aber und die Vögel wissen das natürlich auch. Aber in so zugebauten Siedlungsbereichen in unseren Städten, da ist das ja nicht der Fall. Da gibt es ja diese natürlichen Quellen gar nicht. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Ja.
Genau.
So ist es. Apropos Gut. Wasser.
Ja, so sieht es aus. Apropos Wasser. Der Flamingo.
Der Flamenco.
Der Flamingo, ich habe mich sehr gefreut, diese Woche diesen Vogel etwas näher, noch näher kennenzulernen. Ich muss dazu sagen, ich stürze jetzt mal direkt rein. Ich kenne den Vogel schon lange und ich habe ihn auch schon oft gesehen. Ja. Und das liegt daran, dass wir oftmals in Sardinien waren.
Ja.
Seit 20 Jahren fährt meine Familie dahin und wir fahren meistens im Herbst.
Ja.
Und bei Cagliari, das ist im Süden der Insel, da wo der Flughafen ist, ist auch, ich glaube, das ist die größte Stadt auf der Insel. Da gibt es eben um die Stadt herum so kleine Teiche, würde ich jetzt mal sagen. Und da stehen Flamingos. Und das ist wirklich atemberaubend schön, wenn man da reinfährt und dann zu unserem Häuschen, was so eine Stunde Fahrt war, ist man immer an diesen kleinen, ich nenne es jetzt nicht Lagune, sondern Teichen sozusagen vorbeigefahren und da standen dann diese Vögel mit dem Kopf im Wasser, einer hat immer geguckt und das war wirklich, und ist super toll und man kann die, sind super scheu, die Vögel, also das muss man wirklich sagen, ich hätte gedacht, weil eben so viel Verkehr drumherum ist und Autos und so, aber wenn man, es ist tatsächlich so, wenn man mit dem Auto anhält, dann sind die direkt von der Küste, ne, so sozusagen weg und laufen oder schreiten dann Richtung Mitte des Weihers oder des Sees da und die haben überhaupt keinen Bock auf Leute und wahrscheinlich mit gutem Grund.
Ja.
Aber das ist wie bei, ich glaube, du hast das mal erzählt mit den
Kranichen.
Ja, mit den Kranichen, dass man die am besten aus dem Auto
Ja, das ist traut. Auch jetzt, das stimmt.
Das ist bei den Vögeln auch
Das so. Ist auch also bei den
Vögeln.
Das ist auch bei den Gänsen und Schwänen jetzt auch wieder so gewesen. Mhm. Die sitzen manchmal auf dem Acker und da ist eine Schnellstraße oder so. Ist gar kein Problem, auch eine normale Straße. Die Autos fahren vorbei, das macht denen gar nichts. Aber wenn man anhält, gucken die schon und wenn man langsamer wird und genau, wenn man dann anhält, dann fliegen die alle hoch und das ist wahnsinnig energieaufwendig für die und deswegen bitte nicht oder bleibt im Auto eigentlich auch nicht anhalten. Genau, super wichtiger Hinweis, weil wahrscheinlich denken die Leute auch, Flamingo kenne ich aus dem Zoo, da gehe ich mal gucken. Aber
und ich glaube, da vor Ort kann man eben auch parken an so bestimmten Stellen. Ja. Und das machen die Leute bestimmt auch, kann man auch rumlaufen und so. Ich denke, die Vögel sind da eben deswegen dann auch so scheu. Aber aus dem Auto kann man sie beobachten und das ist einfach wirklich ein absolut toller Moment, diese Vögel zu sehen.
Ja.
Auch wenn es jetzt weiter weg ist, weil die sind eben so schillernd und mit den roten Beinen und vielleicht erzählen wir jetzt gleich mal, wie sie aussehen. Ich denke, jeder weiß es, aber wir können es ja nochmal besprechen.
Und bevor wir das machen, würde ich ganz kurz gerne sagen, dass wir jetzt, also ich bin dafür, dass wir jetzt die Folge auch, wir nennen sie Rosa Flamingo und ich würde auch gerne auf diese Art etwas näher eingehen. Natürlich werden wir immer wieder abdriften und sagen Flamingo und so weiter. Aber ich fände es irgendwie ganz schön, weil wir haben ja noch mehrere Jahrzehnte vor uns, wo wir über Vogelarten sprechen müssen. Und es gibt einfach verschiedene Flamingo-Arten.
Ja.
Und der rosa Flamingo ist eben der europäische Flamingo. Und deswegen Ist das okay? Also wenn wir jetzt weiter...
Ja, absolut. Absolut. Das ist ja auch ein rosa Flamingo jetzt auf Sardinien.
Genau.
Der einzige, nein Quatsch, die Brutkolonie vor Ort. Genau.
Weil, ja, machen wir. Weil so. Wenn wir jetzt, also wir werden weiterhin ab und zu einfach nur Flamingo sagen, aber ich fände das ganz gut. Das wollte ich einmal kurz klären. Es gibt weltweit 6 übrigens Flamingo-Arten, habe ich nachgeguckt. Ich hätte sogar gedacht mehr. Interessant, dass es dann doch nur 6 sind. Also rosa Flamingo, ich zähle sie einmal auf. Kuba-Flamingo, Chile-Flamingo, Zwergflamingo, Anden-Flamingo.
Die machen wir dann in 20 Jahren.
Ja, Anden-Flamingo und den James-Flamingo. Und wie man hört, bei Kuba-Flamingo, Chile-Flamingo, Anden-Flamingo, es gibt also auch einige Arten, die eher in Richtung amerikanischem Kontinent heimisch sind. Genau, so. Und der rosa Flamingo, über den wir jetzt hier sprechen, ist, glaube ich, einer der größeren oder der größte. Er ist auf jeden Fall ziemlich groß, oder? Kannst du das bestätigen?
Ich glaube, es ist der größte, ja. Habe ich gelesen. Ja. Ja, ist ein großer, sehr großer Vogel auf langen, langen Beinen. Wie lang die Beine sind, weiß ich jetzt gar nicht.
Bis zum Himmel. Ja. Beine bis zum Himmel.
Beine bis zum Himmel. Beine wie ein Model. Ja. Wie ein Model sind die. Ja, ist ein großer Vogel, auf jeden Fall.
Richtig. Ja, ich meine, also wo soll man da anfangen? Ich freue mich total, über den rosa Flamingo zu sprechen. Gleichzeitig habe ich gedacht, oh weia, wir werden Dinge vergessen. Wir werden auch, man könnte ewig über ihn reden. Es ist natürlich, er ist ein Symbol, oder? Ich finde, er ist einfach...
Absolut.
Es ist ein...
Ja, gerade für Leute in meinem Alter. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe wirklich überlegt, öfters jetzt für diese Folge... ob du überhaupt diese, also bist ja, wie alt bist du jetzt?
16.
Du bist jetzt 16, genau. Also gefühlte 16. Nee, also,
schon mal was vom Flamingo
die
80er gehört?
Jahre.
Was?
Die 80er, ja? Die 80er Jahre.
War das so ein Flamingo-Jahrzehnt oder was?
Ja.
Nee.
Ja, total. 80er, 90er.
Wie, also woran machst du das fest? Jetzt bin ich gespannt.
Ich mache das fest, vor allen Dingen gehen wir jetzt direkt in die Kultur.
Na, macht ja nichts, wir werden sie auch wieder Beispiel, verlassen.
Also. Ich weiß nicht, kennst du, ich spiele es jetzt mal ab. Warte mal, das muss ich jetzt mal kurz machen.
Ja, mach mal.
Kennst du Miami Vice?
Ja, kenne ich, aber auch nicht so super gut.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute, die ersten Flamingos, wenn sie nicht im Zoo gesichtet wurden, ist ja auch ein typischer Zoo, Zootier, dass sie das bei Miami Vice gesehen haben.
Aha, interessant.
Bei Miami Vice, da gibt es eben, ich muss mal, warte mal ganz kurz, ich mach das mal an.
Ja.
Warte.
Ich habe da auch gleich noch was zu sagen. Will ich nur mal ankündigen, falls doch jemand anders hier in unserer Riesenrunde sich vordrängelt.
So, jetzt mal nicht reden kurz. Warte, hör mal.
Ja.
Also da gibt es eben diesen Moment am Anfang, wo die beiden da in ihrem Auto sitzen und durch die Gegend fahren und dann sieht man eben auch unter anderem so Pop-Art-mäßig sieht man eben die Flamingos. Also das ist auf jeden Fall so ein 80er, 90er Flamingo-Moment auf jeden Fall. Und dann gibt es... Ja, wir können ja, ist ja auch egal, kann man ja auch direkt mal in die Kultur gehen.
Nee, ich finde auch, also ich werde das...
Ist ja ein super Einstieg. Und da gibt es diesen Film The Birdcage, kennst du den?
Nein, oh Gott, ich kann hier gleich einpacken. Erzähl.
Boah, The Birdcage musst du dir angucken, okay. Philipp. Ich liebe diesen Film, der ist von 1996, also 90er Jahre, mit Robin Williams und Gene Hackman, unter anderem, sind auch noch andere. Und da geht es um ein... Da geht es um schwule Schwiegereltern in Miami.
Ja.
Also auch die Art, diese 90er Jahre Miami, wo alles eben diese Pastellfarben hatte. Und die beiden haben eben so einen Nightclub und haben einen Sohn und der Sohn will heiraten und die wollen die anderen Schwiegereltern impressen.
Ja.
Und trauen sich nicht, also auch wieder irgendwie in der Zeit, trauen sich nicht zu sagen, dass sie schwul sind.
Aha.
Und wollen dann auftreten als irgendwie Freunde sozusagen. Und dann versucht der eine sich irgendwie in so eine Rolle rein zu, also sehr männlich zu wirken. Und als musst du dir angucken, es ist auf jeden Fall auch wieder so ein Film, der total Miami-lastig ist. Und Miami ist ja immer, sieht man ja immer diese Flamingos. Das ist ja, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei mir, also Flamingos und Miami ist eins sozusagen.
Ja, ja. Doch, da habe ich jetzt auch gleich noch was zu sagen, ja.
Ja, genau. Und das ist eben alles, diese Pop-Art-Zeit, diese, dieses Symbol für, das fängt ja noch viel früher an, Queerness, muss man auch ganz klar sagen, Flamingos, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ist ja ein absolutes Symbol für Queerness.
Ja, also
das ist
naja, es hat,
Pink Flamingos.
Genau, es hat natürlich, also auf jeden Fall, das sehe ich so, es ist, interessanterweise habe ich diesen Vogel durch das, was du gerade erzählst, auch eine Zeit lang gar nicht als Vogel betrachtet. Weißt du, was ich meine? Also,
ja, genau.
Er ist natürlich ein Vogel, das ist mir schon bewusst, aber er ist eben auch ein Symbol und es ist, ich glaube, dadurch, dass er nicht an mein Futterhäuschen kommt und ich ihn nicht jeden Tag sehe, ist er so entrückt. Also jetzt nicht in der schlechten Weise entrückt, aber er ist, für mich ist es ein Symbol, ein gutes Symbol auf jeden Fall, aber auch ein super kitschiges Symbol auf eine Art. Mhm. Und ich habe mich nämlich neulich gefragt, ich habe das Gefühl, dass der Flamingo in seiner, nicht als Vogel, sondern als Symbol oder auch als, als Deko-Element, nenne ich jetzt mal, auf Handtüchern, Badehosen oder als Figur im Garten, dass der auch ja so eine Renaissance erfährt, dass man ihn immer wieder irgendwo sieht, jetzt nicht unbedingt bei Manufaktum, aber vielleicht bei Woolworth oder bei im Depot, weißt du, was ich meine? Also so ja, in so, früher gab es Nanunana, also in so Ketten, wo es so ein bisschen Tinef, würde meine Mutter sagen, also so, so, so Hinstellzeug mhm gibt.
Genau.
So, und das wiederum passt aber ja dazu, weil ganz vieles aus den 80ern und 90ern ja gerade eine Renaissance erfährt, ne? Also deswegen, ich weiß nicht, ob der Flamingo je weg war, der Flamingo als Figur, aber, und das habe ich nachgelesen, in den USA hat dieser Plastikflamingo oder Gartenflamingo, nennt man ihn auch, so einen Stellenwert wie bei uns der Gartenzwerg. Also
ja,
es
absolut
gibt hauptsächlich in Florida tatsächlich, mhm, ja, es ist in den 90er Jahren haben diese Flamingos einen absoluten Boom erfahren. Und da gibt es auch einen Erfinder zu und da gibt es eine richtig schöne, also kann man sich alles mal durchlesen. Genau, es ist fast Popkultur, dieser Plastikflamingo. Und ich war ja noch nie in ja Florida, aber angeblich stehen die in den USA in den Vorgärten rum und symbolisieren auch so ein bisschen Trashigkeit.
Ja, genau. Es ist eine Pop-Art, ganz klar. Andy Warhol hat ihn illustriert. Es gibt ein ganz bekanntes
ja
Bild. Das, ne, David Hockney, dann gibt es eben diese Camp-Ästhetik, das hier von Susan Sontags, alles eben im, mit Queer
ja
verbunden und hat alles so eine leicht ironische Haltung, aber ist eben so total bewusster Kitsch.
Genau, genau. Und diese queere ne Community, die kenne ich ja nun auch sehr gut, auch aus Berlin und so weiter, hat sich ja immer mhm schon gerne auch Symbole angeeignet, die eigentlich viel, ne, also was mit, ja, mit Trash und Kitsch zu tun hat, Glitzer,
und ist nicht,
rosa.
Ist das nicht auch das Symbol, ja, ist das nicht auch der, das Symbol Flamingo für hier Christopher Street Day und so?
Das
sowas?
Kann sein, dass das in Amerika eine Rolle mhm spielt, das ist mir so mhm nie bewusst glaub gewesen.
Schon.
Aber natürlich Pretty Flamingo, das sind alles, ja, das, natürlich ist es das, auf eine Art. Aber spannend ja ist ja, dass es das nicht nur ist, weil ich glaube, dass natürlich in den USA es auch eigentlich Menschen gibt, die sehr konservativ sind, die dieses Ding, so wie bei uns die Gartenzwerge hinstellen. Weißt du, ich glaube, dass
genau, für Exotik
es steht so, einfach ne? für diese Exotik ja in einem eigentlich ja vielleicht sehr tristen Umfeld, will man sich da so einen mhm rosa Punkt hinholen. Das ist sehr, sehr interessant. Ich habe ein Zitat von Robert Thompson, einem einen Professor für Pop, für Populär, wie heißt das auf Deutsch? Egal, für Popkultur.
Populäre.
Das ist in den USA. Ja. Und der mhm hat gesagt, hier steht es jetzt auf Deutsch, der rosa Flamingo begann als ein Teil des Florida-Booms und der Florida-Exotik, wurde zu einem Symbol der Trash-Kultur und wird jetzt eine Kombination von allem, was wir kennen.
Genau.
Kitsch, Geschichte, ja, Schlichtheit und Eleganz. So.
Und Natur.
Und Natur, ja, darüber genau werden wir gleich auch ja nochmal reden. Aber es ist interessant, mhm, finde ich auch. Mir begegnet der Flamingo in letzter Zeit viel, viel häufiger, zufällig, auf irgendwelchen Bildern, Produkten, wie auch immer, als noch, also als früher, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich war eben in den 80ern auch noch Quark im Schaufenster und deswegen weiß ich das
also
nicht.
Also in den 80ern auch im Fernsehen, das war natürlich auch so ein Sehnsuchtsort, ja. Sehnsuchtsort Miami. Ja. Und eben dieser ganze Style aus den 80ern mit so weißen Anzügen, ja, und alles so, ne? Das ist, genau, das ist einfach, so ist das Ganze, und auch viel früher durch eben durch Pink Flamingo, aber da komme ich später, ja, nochmal zu den Filmen und auch gerne auch nochmal zur bildenden Kunst. Aber dass man da irgendwie angefangen hat, diesen Vogel auch zu sehen als so ein, ja, nicht als Tier, genau wie du richtig gesagt hast, sondern als ein Symbol für, ja, für Exotik und für etwas, was jetzt genau nicht in diesem tristen, zu dieser tristen Zeit, sondern auch in Deutschland so eine Sehnsucht,
ja,
so eine Sehnsucht so ein bisschen und auch so ein bisschen außergewöhnlich und eben nicht der Norm entspricht.
Genau, und, genau. Und dazu, ne? Und dazu abschließend eben nicht nur queer, sondern durchaus auch schon früher. Also
ja.
Mein Vater hat eine Band, die er sehr mag, die heißt Manfred Mann. Die ja, hat er immer auf Schallplatte auch gehört. Und falls du das Lied nachher nicht anspielst, muss ich es jetzt nennen, weil ich weiß, dass mein Vater zuhört und sich sehr darüber freuen wird, weil er das immer gepfiffen und gesungen hat, auch als Kind schon. Mhm. Ich habe das immer im Kopf gehabt. Und das heißt, Pretty Flamingo ist aus dem Jahr 1966 und es geht folgendermaßen los. On our block, all of the guys call her Flamingo, 'cause her hair glows like the sun and her eyes can light the skies. When she walks, she moves so fine like a Flamingo. So, also ja, es ist schön, eben dieses Sinnbild für etwas, ich sag mal, Besonderes, etwas Auffälliges, ja.
Genau, und das ist es ja auch, das ist der Vogel, eindeutig.
Ja.
Wir haben ihn ja auch zusammen in Albanien,
genau,
gesehen. Übrigens, das Lied ist auf der Playlist drauf, ich spiele es aber nicht.
Nee,
aber
ist doch gut.
Ich bin auch großer Manfred Mann-Fan, meine Mutter war es auch und ich habe die viel in meiner Kindheit durch meine Mutter gehört.
Ja,
deshalb freue ich mich. Liebe Grüße an deinen Vater. ich habe ein anderes Lied rausgesucht, aber das kommt jetzt,
genau,
zum Ende. Deshalb mache ich eine kurze Überleitung und sage, wir haben den Vogel ja auch zusammen,
ja,
einmal, oder den Vogel, die Vögel, zusammen in Albanien gesehen. Ja. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, natürlich kann ich mich erinnern, weil ich muss sagen, mhm, anders als du, ich bin nicht so viel in Regionen im Urlaub gewesen, wo die Vögel vorkommen. Man muss dazu sagen, der Vogel ist nicht gefährdet, aber er hat auch nur wenige Brutplätze, die wiederum sind besonders schützenswert. Ne? Das muss man,
ja,
mal sagen. Der fliegt,
ja,
zwar auch mal hin und her und überwintert auch woanders und ist dann unterwegs und so, aber die Brutplätze, in denen sie sich wohlfühlen, sich fortpflanzen können, betragen sich, ich habe nachgelesen, wahrscheinlich weltweit auf nicht mehr als 30. Und
ja,
das ist natürlich für eine Vogelart, wenn da ein Flughafen gebaut wird oder ein Atomkraftwerk oder was auch immer, dann brechen, mhm, da natürlich wahnsinnig viele, da bricht da die Grundlage weg. Das heißt, diese Brutplätze sind sehr fragil, sehr, sehr schützenswert. Und ich war in der Camargue einmal als Kind, da kann ich mich nur so halb dran erinnern, als Jugendlicher. Da habe ich meine ersten rosa Flamingos in freier Natur gesehen. Da ist eine große Kolonie. Und dann so richtig mit dir in Albanien. Und natürlich erinnere ich mich daran. Und natürlich weiß ich auch, wie wir aufgeregt waren, weil wir wollten die Vögel natürlich filmen und in ihrer Schönheit zeigen, mhm, und gleichzeitig nicht stören.
Mhm.
Weißt du das, mhm, noch?
Ja, natürlich. Wir sind da rumgefahren. Ja, klar weiß ich
gut
das noch. Wir sind da rumgefahren und haben sie am Ende auch bekommen. Ob das so richtig war, was wir da gemacht haben, weiß ich nicht. Sind ja auch irgendwie, haben wir sie so ein bisschen gesucht. Aber gut, was sollen wir machen? Wollten sie eben drehen.
Ja.
Aber,
ja, wir waren aber,
genau, das weiß ich noch.
Also bevor wir jetzt hier böse Zuschriften kriegen, wir waren schon mit Leuten von vor Ort unterwegs und haben da auch Menschen mitgenommen, die uns da eingeführt haben in dieses Naturschutzgebiet und so. Also wir haben uns da schon benommen. Ne? Aber es ist eben interessant. Dieser,
ja, das ist ja klar.
Ja, aber dieser Konflikt ist interessant. Wenn ihr mal Tierfilme seht und es fliegen Drohnenaufnahmen und ihr seht, wie wahnsinnig große Schwärme Flamingos irgendwo in Afrika, am Viktoriasee gibt es ja diese Aufnahmen und so weiter. Das ist oft nicht so, dass die gedreht wurden mit Rücksicht auf die Tiere, ne? Im Gegenteil,
ja,
sondern natürlich, ja, sehen die toll aus, wenn die auffliegen, aber sorry, da wird dann auch sehr oft über Leichen gegangen, da wird mit der Drohne in diese Schwärme reingeflogen und das kann es ja nicht sein.
Das ist tatsächlich so leider. Und da kommen dann eben auch die Tiere ziemlich nah, weil du eben auch mit der Drohne dann in diese Kolonie reinfliegst sozusagen. Aber, also um zurückzukommen, in Albanien damals, das war toll, da haben wir sie auch gesehen, auch in großen Kolonien mit wunderschönem Wetter, weiß ich noch ganz genau, wie wir da rumgefahren sind. Und tatsächlich am nächsten gekommen bin ich ihnen aber auf Sardinien. Da waren wir nämlich im Auto sitzend und da war eine kleine Familie, das war wirklich so süß. Mutter, ich denke Vater und ein Jungtier. Und das Jungtier hatte ja auch noch gar nicht die Farbe.
Nein.
Kriegen ja erst diese rötliche Färbung mit 2 Jahren. Das war also noch sehr grau. Ja. Und etwas kleiner, der Schnabel war auch noch nicht ganz gebogen und lief dann hinter den beiden so her und war auch derjenige, der so ein bisschen länger bei uns verweilt ist. Wahrscheinlich hat der gedacht, was ist da los, was wollen, wer ist das da? Hm. Und die beiden Eltern liefen dann immer so vor ihm weg, also nicht schnell, ne, sondern so ein bisschen schnelleren Schrittes, jetzt nicht gestresst oder so, aber wollten eben so ein bisschen Abstand wiederherstellen. Und der Jungvogel blieb dann immer so stehen, das war... war wirklich ganz toll, die so nah zu sehen.
Ja.
Und auch die Füße, die Beine, diese rosa Beine. Ich habe in der Zwischenzeit jetzt auch mal geguckt, die sind 40 bis 50 Zentimeter lang, die Beine alleine.
Ja, es sind eben richtige Schreitvögel. Ich meine, let's face it, alle kennen Flamingos, wir kennen sie eben schon aus Zoos und wir sind ja beide Zoogegner, das kann man ja ruhig so sagen. Dennoch, dennoch hat man natürlich als erstes dieses Bild vor Augen. Und was mir aufgefallen ist, als ich heute Morgen noch über die Art nachgedacht habe, Flamingos stehen ja im Zoo immer am Eingang. Jedenfalls ist das oft so. Das ist mir mal irgendwann aufgefallen. Und das liegt daran, habe ich nachgelesen, dass inzwischen ist es Tradition, mehr oder weniger, aber dass Flamingos eben auch in der sehr frühen Zoogeschichte schon, also wirklich vor 100 Jahren, waren die eben das Symbol für Exotik und für Schönheit. Und man wollte eben, die Leute gehen in den Zoo und man wollte, dass dann da nicht irgendwie, irgendeine graue Maus sitzt, sondern natürlich... dieser Vogel mit dieser Symbolkraft. Und die Leute vor 100 Jahren oder 150 Jahren haben natürlich gestaunt. Und das ist ja der Sinn von Zoos. Ne? Natürlich mit gestutzten Flügeln und die konnten nicht weg und so weiter bis heute. Aber deswegen ist das diese Tradition, dass man da nicht irgendwelche Gehege hat, wo die Tiere den ganzen Tag in ihrer Höhle sitzen, Depri, sondern dass man diese Tiere hat, die eben da draußen sitzen und so wirken, als wären sie gut drauf. Als wären sie in ihrem natürlichen...
Ja, und vor allen Dingen mehrere.
Mehrere.
Sie stehen ja dann so als soziale Gruppe da und geben so einem das Gefühl, alles ist schön und gut.
Genau.
Und so, und sie sind... Und da ist... Ich habe auch gerade überlegt, welches andere Tier direkt diesen exotischen... Also die also wirklich von Weitem schon diese Exotik symbolisiert. Und mir fällt auch wirklich nichts anderes ein, außer du hättest natürlich da... ein Eisbär sitzen, dann ist das keine Exotik mehr, sondern auch wieder ein fremdes Tier und imposant und so, aber die Vögel sind
genau.
Also aber die Farbe, die Schnabelform, diese kleinen gelben Augen, also, und dann sind sie, wie gesagt, 1,20 bis 1,40 Zentimeter groß, das sind also große, große Tiere eigentlich. Ja, es ist schon irre.
Genau, es ist irre und ich glaube auch, dass ich wüsste auch nichts, was so diese Wärme und diese vielleicht sogar Fernweh und so alles auslöst. Also jetzt auch im Zoo. Das ist also psychologisch schon sehr klug gewesen, das früher so zu etablieren. Zumal diese Tiere ja auch schon immer, wenn man in die Flügel gestutzt hat, mit wenig Platz auskamen. Du hast da irgendwie einen Tümpel gehabt, dann haben die sogar ihre Nester gebaut und sahen so aus, als würden sie sich irgendwie da wohlfühlen. Was ja anders als ein Tiger, der in seinem Käfig auf und ab geht. Ne? Das ist ja auch für die Menschen, die Zoos betreiben, wichtig, dass die Leute reingehen und denken, ach guck mal, denen geht es ja richtig gut hier. So.
Ja.
Deswegen, das ist interessant. Fand ich nochmal spannend, das nachzulesen. Und der Vogel ist aber ja auch bei uns heimisch in Europa. Und vor allem, jetzt komme ich mal ganz kurz dazu, er ist ja seit den 80er Jahren sogar in einer ganz kleinen Anzahl in Deutschland heimisch. Das wissen viele ja gar nicht.
Ich wusste das auch
bis heute. Ich wusste das aus meiner Kindheit, weil ich ich komme ja aus dem westlichen Niedersachsen und im westlichen NRW an der niederländischen Grenze, wo, glaube ich, auch das Klima entsprechend passend ist, also wo es nicht so kalt wird, gibt es ein Naturschutzgebiet, das Zwilbrocker Fen heißt das, und das ist auch bekannt, dass dort Flamingos leben, und die gehen auf Gefangenschaftsflüchtlinge in den 80er Jahren zurück. Und das sind aber verschiedene Arten, also auch die kleineren Arten leben dort, und die haben sich vergesellschaftet, und es sind auch rosa Flamingos über die Jahre dazugekommen, auch interessant, genau, und die pflanzen sich dort auch fort, und ähnlich wie die Halsbandsittiche und Alexandersittiche, zählen sie da inzwischen als heimische Vogelart. Und das ist, da kann man auch bestimmt anständige Touren machen und so. Also das ist bekannt, ich verrate kein Geheimnis. Also mit Vorsicht kann man da bestimmt auch mal hinfahren und gucken. Ich war noch nie da, aber weiß, als Kind habe ich das erste Mal davon gehört und habe gedacht, boah, da muss ich mal hin. Habe ich bisher nicht geschafft, und jetzt wohne ich auch am anderen Ende des Landes. Naja.
Ja, aber da können wir ja vielleicht irgendwann mal hin. Weil ich habe auch gehört, dass sie im Winter oder in den kalten Monaten dann die Niederlande wandern.
Genau.
Was ich ja auch sehr interessant finde. Man würde ja denken, sie fliegen dann vielleicht was weiter, aber es sind ja auch keine wirklichen Zugvögel. Wenn, dann wandern sie erstmal
ein bisschen. Ja, und sie brauchen eben Wasserlebewesen, eisfreies Wasser, und wahrscheinlich ist das selbst da an der Grenze schon gegeben, aber haben eben in den Niederlanden einfach noch mehr Möglichkeiten. Das ist ja, es gibt einfach in Holland, gerade im Süden, ja nach wie vor auch viele Wetlands auf Englisch, ne? Also deswegen ist das schon logisch, und da fressen sie sich dann eben im Winter durch, aber kommen eben jedes Jahr zurück in ihre Brutkolonie da. Das ist schon irgendwie sehr bewegend, finde ich.
Ja, und vielleicht mal ganz kurz, das wollte ich noch, das haben wir eben jetzt gar nicht angesprochen, aber was ich so krass finde, ist dieser Schnabel. Ja. Und dann stehen sie da eben, wenn man die beobachtet, so ein bisschen länger, ist das auch wirklich interessant. Die stehen immer in mehreren, also zu mehreren in einer Kolonie sozusagen. Einer ist immer am Gucken.
Ja.
Das sieht man auch richtig, da ist der Kopf oben, der dreht sich ja auch, und die anderen haben den Kopf eben im Wasser und sind dann die Kleinkrebse und Mückenlarven oder die Beutetiere eben am Filtern eben durch diesen Schnabel. Ja. Wenn man fragt hier, warum ist der so gebogen, gehen also in dieses schlammige Wasser rein und filtern dann durch den Schnabel sozusagen diesen Seilschnabel nennt man ihn auch, die kleinen Lebewesen raus.
Extrem gut angepasst. Also auch wieder ein Wunder der Evolution. Ja. Die sind darauf angepasst, dass sie, also finde ich immer spannend, wenn Vogelarten, wenn man an ihrer, an ihrem Körperbau sehen kann, was sich da über Jahrmillionen sozusagen in der Evolution entwickelt hat.
Genau. Und durch diese Beutetiere haben sie eben auch diese Farbe, ne?
Ja,
also
genau.
Dass sie eben diese rosa Flamingo. Wenn sie jetzt nicht das gleiche essen würden wie diese Krebschen und so, dann hätten sie auch diese Farbe nicht.
Ja.
Das ist das wusste ich auch nicht. Das finde ich auch irre. Es ist eben durchaus so, dass sie auch heller oder weiß sogar sein können, wenn sie eben diese Muscheln nicht fressen oder Krebschen.
Ja.
Und das ist eben, glaube ich, auch eine Sache im Flug, wenn man diese Vögel sieht, diese rosa, oder pink, also sind ja wirklich pink, pink, dieses krasse Pink, was dann an den Schwingen sozusagen.
Ja, das ist wunderschön. Ich, und vor allem, ich finde auch in dieser Varianz mit dem Weiß ist es auch schön, weil es dadurch ein bisschen auch natürlicher wirkt. Ich lese mal vor, was Pares Vogelbuch dazu sagt. Es ist ja schließlich unser Klassiker, und der heißt ja Pares Vogelbuch, alle Vögel Europas, Nordafrikas und des Mittleren Ostens. Deswegen sind da natürlich auch die Flamingos genannt, vor allem der rosa Flamingo. Übrigens zusammen auf einer Seite mit den Störchen, finde ich interessant.
Dabei sind die doch eigentlich, gehören die doch zu den Enten und Gänsen.
Ich glaube auch das nicht, also irgendwie mit Sicherheit gibt es da Verbindungen, aber natürlich gehören sie zu den Schreitvögeln und also vor den Schwänen und hinter dem Löffler. Das passt wiederum ganz gut, finde ich.
Okay,
Also. Zunächst steht da was zur Familie. Flamingos, große, hochbeinige, weiß-rosa-schwarze Wattvögel mit abgeknickten Schnäbeln. Hals und Beine werden im Flug ausgestreckt, fliegen oft in Formationen. Rosa Flamingo, Phoenicopterus ruber, 125 bis 145 cm lang, Spannweite 140 bis 165 cm. Leicht kenntlich an dem nahezu rechtwinklig abgeknickten roten Schnabel mit schwarzer Spitze, den langen roten Beinen, dem langen gebogenen Hals und den rosa-schwarzen Flügeln, die im Flug besonders auffällig sind. Geschlechtergleich. Jungvögel hell, graubraun, Heranwachsende weiß. Stimmfreudig. Gänseartiges Schnattern und Trompeten, vor allem im Fluge. Ausgedehnte Flachwasserseen und Lagunen bevorzugt Brack, Salzwasser. Nistet kolonieweise. Nester in der Form konischer Schlammhügel mit einer Mulde, in die das einzige Ei gelegt wird.
Mhm. Ja.
Das ist nochmal gut, dass das da steht mit dem Brackwasser. Ja. Brackwasser ist ja eine Mischung aus Salz und Süßwasser. Deswegen sind diese Kolonien auch auf diese Übergänge zwischen Landlebensräumen also, oder zwischen Süßwasser, also Flussdeltas zum Beispiel und Salzwasser angewiesen. Und die sind eben aber leider auch oft gefährdet, weil ja da auch in der Nachkriegszeit, 60er, 70er Jahre, auch genau in diesen Gebieten ja auch voll oft irgendwie der Mensch gewütet hat. Ne? Also
ja, bis heute.
Genau, weil da, wo bis Flüsse auf das Meer treffen, hat natürlich auch der Mensch ein Interesse, dass irgendwelche großen Schiffe mit irgendwelchen Waren dort ins Meer fahren dürfen. Das heißt, diese Lagunen und Deltas sind natürlich immer sehr gefährdet bis heute, genau.
Und auch interessant, dass sie nur ein Ei legen, finde ich auch. Manchmal, wenn es dann zu trocken ist das Jahr, legen sie sogar gar kein Ei.
Genau.
Wenn sie merken, sie können das wahrscheinlich nicht schützen, sozusagen.
Ich habe auch gehört, das hat auch irgendeinen Namen, nicht pragmatisch, sondern es gibt einen Namen dafür, dass die wirklich nur brüten, opportunistische Brüter. Also, das heißt, sie brüten wirklich, sie schreiten nur zur Brut, wenn alles passt. So, das heißt, es wird da wirklich geguckt und wenn es nicht passt, dann wird nicht gebrütet, ne?
Ja. Ja, genau. Ja, das ist, und diese Jungtiere, also jetzt hast du darüber nicht, aber die sind auch so süß und sie sehen auch wirklich, sie sehen aus wie Flamingos, aber haben eben die Farbe nicht und mit dem... Es ist, muss man mal gesehen haben, das ist wirklich schön. Irgendwann fliegen wir mal zusammen nach Sardinien.
Ja, machen wir. Und
auch für die Stare, ne? Die sind ja auch.
Und da gibt es ja auch Videos im Internet, wo so kleine Flamingos so das erste Mal üben, auf einem Bein zu stehen und so. Das ist natürlich auch alles ganz herzzerreißend. Und ich sehe gerade zufällig hier noch ein Bild von dem Wing Salute, also dem Flügelgruß. Also die Flamingos sind ja sehr, sehr soziale Tiere, die in Kolonien leben, sowohl im Winter als auch im Sommer, haben wir gerade schon gesagt, die sehr auf sich aufpassen auch, die auch die Kolonie dadurch schützen, durch dieses Schwarmverhalten und die haben eben auch sehr viel so Tänze, sage ich jetzt mal, oder Verhaltensweisen, die quasi imponieren sollen, also in der Balzzeit und so weiter. Und da gibt es diesen Flügelgruß, wo man wunderbar erkennen kann, das, was ich gerade vorgelesen habe, dass auch schwarz ein Anteil im Flügel ist. Und diese Kombi aus diesem Pink-Schwarz, das ist schon auch sehr besonders, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch. Das ist auch, kommen wir mal zur Kunst, auch das, was oft genutzt wird. Es gibt ja ein Bild, das kennst du auf jeden Fall auch, von Audubon, ne? The Birds of America, of American Animals. Und da gibt es einen, also der Pelikan, das ist so schön. So,
du meinst den Flamingo. Und da gibt es ein Bild, das ist der Pelikan. Und das ist so schön. So schön ist das.
Da gibt es den Braunbären.
Und das ist wirklich hat überhaupt schön. Nichts mit der Art zu tun, die wir hier sprechen. Aber dieses Bild ist so schön.
Und ich habe deswegen überlegt, ob ich einfach jetzt bei der Kultur übernehme.
Ja,
Nein, okay. Also da gibt es diesen Flamingo und das ist ja das schönste, also finde ich mit das schönste Bild. Ja. Und soweit ich weiß, aber dieses eine Originale, gibt es ein Buch, was irgendwie gezeigt wird in einem amerikanischen Museum. Warte, wie hieß das noch? Hatte ich mir eben, egal. Da gibt es ein Museum, ich glaube, das ist in Chicago und das kann man sich auch im Internet angucken. Da drehen sie eben so die Seiten von diesem Original und da sieht man dieses Flamingo-Bild von oben. Es ist einfach unglaublich schön.
Ja, das ist ja sowieso ein begnadeter Zeichner gewesen. Ne? Also,
unglaublich.
Ich kann den immer so schlecht aussprechen, aber
Audubon, hätte okay. ich
ganz jetzt einfach, gesagt. Ist auch egal. Ja. Und da gibt's auch ganz tolle Bücher zu. Wir wollten ja auch eigentlich immer ein Buch vorstellen. Ich weiß gar nicht, ich hab's diesmal, ich gebe es zu, ich hab's vergessen. Dann stelle ich das jetzt schnell vor. Ich bin da ja ganz, wie schreibt man den nochmal? Sag mal kurz.
A-U-D, A-U-D und dann U. Und dann B-O-N, hätte ich gesagt. Audubon.
Wie man spricht.
Audubon.
Ja, genau.
Audubon.
So, und da gibt es das Buch
The Birds of America.
Genau, so. Und da ist genau auch diese Zeichnung drin und so weiter. Und jetzt, guck mal, total spontan stelle ich dieses Buch vor, weil das ist nämlich eines dieser ornithologischen Meisterwerke, die von John James Audubon geschrieben wurden und auch gemalt wurden. Und das ist eben das Besondere. 1827 ist das erschienen.
Ja.
Und das sind natürlich die amerikanischen Arten drin, aber trotzdem würde ich allen mal empfehlen, das zu sich anzugucken. Wir sind ja auch große Fans von Anita Albus. Ich finde, da gibt es Parallelen in der Art des der Zeichnung. Und das ist so schön, dass ich finde, diese Naturbeobachtung, die er beschreibt und gleichzeitig aber auch malt, die Kombi hat man ja selten, dass jemand ein Buch schreibt und auch die Illustrationen vornimmt. Und ich finde, das merkt man bei ihm total.
Absolut. Also es ist ein wunderschönes Bild. Gerade dieses Bild von dem Flamingo ist wirklich ganz schön. Dann gibt es auch jemand, den ich auch toll finde, Henri Rousseau, Franzose.
Deswegen heißt er auch Henry. 1907. Entschuldigung.
Ja, er heißt Henry. Henri Rousseau. Nein. Henri Rousseau.
Vielen Dank.
The Flamingo oder Der Flamingo von 1907, auch ein wirklich wunderschönes Bild. Bitte googelt es mal, guckt es euch an. Ich glaube, das war eine der letzten Bilder, die er gemalt hat. Wirklich super schön. Im Vordergrund sieht man eben diese Flamingos. Und dann natürlich, dann kommt eben die Pop-Art. Ne? Andy Warhol hat Flamingo Pop-Art gemacht. Das ist so ein total überzeichneter Flamingo, der in so einem ganz, ich glaube, blauen Wasser steht, ist auch toll. Also da kann man wirklich sehr viel finden und da kann man vor allen Dingen die Zeiten, die unterschiedlichen Zeiten total gut ausmachen. Ja. Also wie diese Vögel eingebunden sind und wie sie gezeichnet sind, wie sie gemalt wurden. Das ist wirklich toll. Und dann habe ich ja am Anfang hier über diese ganzen Filme schon gesprochen. Ja. Es gibt noch Some Like It Hot. Ich weiß nicht, ob du den kennst, mit Marilyn Monroe.
Ja.
Ist irgendwie auch ein Film, schwarz-weiß, der mich durch Miami vor allen Dingen an diese Vögel erinnert. Aber ich glaube, ich habe jetzt eben überlegt, ich glaube, die sieht man da gar nicht. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ist aber auch ein ganz toller Film, den man sich auch angucken muss. Und dann gibt es einen Film, Pink Flamingo. Hast du den gesehen?
Nein.
Okay, Pink Flamingo ist von 1972 und ich glaube, das ist so der Film, der diesen Flamingo mit der queeren Welt sozusagen vor allen Dingen zusammengebracht hat. Das ist eine Künstlerin, Devine. Ich glaube, für jeden, der sich mit Queerness, Drag Queens und so so ein bisschen beschäftigt, das ist so die erste große, bekannte Drag Queen in den USA gewesen.
Ja, die kenne ich.
Die kennst du,
ja,
ne?
Ja, das schon, genau. Und, aber ich habe den Film tatsächlich nie ganz gesehen. Aber ich kenne den Film vom Erzählen und so weiter, weil das natürlich, der ist bekannt und ich kenne auch einige Menschen, die den gesehen haben, aber ich habe ihn einfach noch nie gesehen, muss ich zugeben, ja.
Ja, ich habe ihn auch nicht gesehen. Er wurde von John Waters, auch ein ganz bekannter Regisseur, gedreht und Devine ist eben eine der Hauptpersonen.
Ja.
Und die ist eben eine krasse Persönlichkeit gewesen, ist leider verstorben 1988, aber sie war so wirklich die erste Drag Queen, die give a shit, also die hat sich gedacht, leck mich am Arsch, ich mach, was ich will. Und so hat sie auch gelebt und ist auch aufgetreten und auch in diesem Film gibt's eben Momente, die total schocken, ne? Da isst sie Hundescheiße und sowas. Also das sind schon sehr provozierende Filme gewesen und gerade für diese Zeit natürlich absolut weit.
Ja.
Damals haben sich Schwule nicht geoutet, damals gab es keine gleichberechtigten Ehen. Das war alles einfach eine ganz andere Zeit. Ich glaube, AIDS war noch gar nicht an der Zeit. Aber ja, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein nicht Popkultur kann man nicht sagen, aber ein kultureller Einschlag, der die Flamingos auf jeden Fall in diese queere Welt gebracht haben. Und damals gab es in diesem Film von John Waters ganz viel Filmmusik. Aha. Und interessanterweise ist diese Filmmusik Doo-Wop. Das ist so Musik aus den 50er, 60er Jahren, US-amerikanische Musik natürlich, die eigentlich sehr brav anmutet und sehr brav klingt. Zum Beispiel gibt es eine Band, die heißen The Flamingos.
Ja.
Die sind aus dieser Zeit, aus den 50er, 60er Jahren.
Ja.
Also eine Doo-Wop-Band. Und die haben, haben dann unter anderem Musik, da habe ich in einen Song auch auf unsere Liste drauf gemacht, von den Flamingos, sehr, sehr schön. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, weil ich mich für ein anderes Lied entschieden habe.
Ja.
Aber bevor ich damit jetzt anfange, lass uns mal einmal ziehen für das nächste Mal.
Wir ziehen und einen Gedanken muss ich noch loswerden. Ich finde es interessant, wie dieses, dieser Begriff Flamingo und wofür er steht, für dieses Außergewöhnliche und nicht der Norm entsprechend, wie es da so einen Shift auch gab. Ne? Also in den 50er Jahren waren das dann vielleicht einfach heterosexuelle Männer, die einfach nur gesagt haben, wir machen andere Musik oder so. Ne? Also oder in dem Lied, was ich eben zitiert habe, ging es um eine Frau, die irgendwie sehr selbstbewusst aufgetreten ist und schöne blonde Haare hatte. Und dann irgendwann ist es Teil der Drag- und Queer-Szene geworden. Finde ich total spannend. Ist mir gerade so aufgefallen, weil du von den 50er Jahren geredet hast. Und heute würde sich wahrscheinlich niemand mehr The Flamingos nennen, wenn man nicht ganz bewusst sagt, ich bin queer. Also
ja, absolut. Und damals, die Flamingos waren eine schwarze.
Ja, genau. Band, ne? Was ja auch vielleicht auf eine Art passt, weil sie nicht der Norm entsprachen, aber eben diese Musik gemacht haben. Und mir ist noch eingefallen, ich habe die ganze Zeit gedacht, warum ist denn Flamingo, ich verbinde das schon mit dieser Szene, aber irgendwie auch nicht. Und ich glaube, dass hier in Europa einfach eher so, es wurde eher Paradiesvogel genannt. Weißt du, dieses also das ist so ein Paradiesvogel. Das ist anders als so ein Flamingo. Ich glaube, das ist schon was sehr Amerikanisches, dieses Symbol.
Aber das Paradiesvogel ist, glaube ich, gleichzusetzen mit...
Ja, glaube ich auch. Das US-Amerika. Ist mir gerade noch mal eingefallen. So, jetzt hast du ganz viel gerührt und deine Finger brennen.
Jetzt rühr mal. Ja, ich rühre seit mehreren Jahren.
Genau.
Jetzt
dann sage ich Stopp.
Du sagst jetzt Stopp.
Dum, 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 dum.
Trauerschnäpper.
Hatten wir den nicht schon?
Hä?
Wir hatten den schon.
Den hatten wir doch schon.
Den hatten wir schon.
Ja, sorry, der habe ich jetzt gezogen.
Machen wir nochmal.
Er ist richtig professionell bei uns.
Kein Problem. Wenigstens.
So, Alpenstrand.
Oh, das finde ich gut. Da muss ich mich gut einlesen. Das ist nämlich eine...
Oh, ja, ja.
Aber ist gut. Ist eine gar nicht so seltene Art. Finde ich super. Ist nämlich mal wieder eine Limicole, also so ein Vogel, der... im Wattenmeer und so weiter auch. Es ist super. Machen wir.
Gut. Nehmen wir. Das ist gut. Gut, okay, dann würde ich gern das Lied, was ich mir rausgesucht habe, aus ganz egoistischen Gründen, weil ich die Band liebe und weil ich gedacht habe, so, das passt super geil. Ja. Und zwar ist es von Wham.
Ja.
Du weißt, wie sehr ich Wham liebe.
Ja, ich weiß.
Ich liebe Wham. Ich bin ein Riesenfan von George Michael.
Ja.
Ich finde, der Typ hat die geilste Stimme und hat auch so tolle Songs geschrieben, was viele nicht wissen. Der hat von Wham und auch George Michael, also wirklich ein begnadeter Singer-Songwriter auch, also der selber seine Musik geschrieben hat. Und da gibt es einen Song, Club Tropicana. Ich denke, du kennst ihn. Und ich finde, ich habe gedacht, so, wir haben Winter.
Ja, ist gut.
Das muss jetzt da rein. Tropicana passt. Das Video ist auch so geil. Ich kann jedem nur sagen, bitte guckt es euch an. Das ist auch wieder alles so hedonistisch und so richtig lustig. Von dem Jahr, aus dem Jahr 1983.
Ja.
Da warst du kleines Würmchen noch nicht geboren.
Nein.
Von dem Album Fantastic kommt jetzt Club Tropicana von Wham. Und ich sage mal Mario.
Arrivederci, sagst du, würde ich sagen.
Ich mache Arrivederci und bleibt alle Paradiesvögel.
Ja, genau. Können wir in diesen Zeiten gut gebrauchen, ja?
Brauchen wir.
Mach's gut.
Also mal Idiot und viel Spaß heute im winterlichen Brandenburg.
Dankeschön.
Tschüss. We'll be right back.
place where membership's a smiley face. Put shoulders with the stars, where strangers take you by the hand and welcome you to Wonderland. From beneath the planet Mars, the tropic countries are free. Fun and sunshine, there's enough for everyone. Whoa, that's missing is the sea. But don't worry, you can sunshine. That's the way that bubbles me, then kiss and jump and come and see. Watch the waves break on the bay. Oh, Southwest Santa Blue Lagoon, talk down them suckers tune. All night's on the day. The coming kind of dreams are free. Fun and sunshine, there's enough for everyone. Whoa, that's missing in the sea. But don't worry, you can search
down. You're the best thing I've seen. We never found the end. took or it took away, and I could never get enough.